Willkommen zum dritten Vortrag heute Vormittag. Peter Dickten wird uns eine neuartige Datenbank vorstellen und das Interesse ist, wie ich sehe, sehr groß. Also, viel Vergnügen.
So, bin ich zu verstehen? Okay, vielen Dank. Ja, mein Name ist Peter Dickten. Willkommen bei meinem Vortrag zum Thema CouchDB. Im Gegensatz zum letzten Vortragenden bin ich jetzt kein Committer von dem Projekt. Ich bin nur begeisterter Anwender. Das voraus. Kurz zu mir. Mein Name ist Peter Dickten. Wenn mich nachher einer anspricht oder währenddessen bitte mit dem Vornamen, sonst komme ich mir so alt vor. Ich bin Gründer und Inhaber einer kleinen Entwicklungsfirma in Fürth, Bayern, weit weg. Sie sitzt seit 7 Leute, beschäftigen uns mit den klassischen Technologien. Selber entwickle ich seit 4 Jahren Ruby on Rails, bin da sehr begeistert von, habe da auch 2007 hiervon berichtet. Setze selber so etwa 12 Jahre lang Java ein und etwa 20 Jahre lang SQL. Das heißt, ich kenne die andere Seite. Bin also auch Oracle und MySQL zertifiziert etc. Ich habe hier bereits 2-mal vorgetragen, in 2005 über JBoss, den Java-Applikationsserver, 2007 über Ruby on Rails und heute über CouchDB. Ich habe irgendwie das Talent, so ein Thema rauszusuchen, was dann zwischen Anmeldung und Vortrag so ein bisschen zum Modethema wird. Das war bei Ruby on Rails auch so etwas gewesen. CouchDB ist in letzter Zeit dauernd in der Presse zu lesen. Also im letzten Monat, Computerwoche, was weiß ich, bald steht noch was in der Computerbild. Es ist also momentan ist wirklich, NoSQL ist schwer angesagt. CouchDB, ja genau, was ist eigentlich CouchDB? Zunächst mal ganz abstrakt, es ist ein komplett neu entwickeltes Datenbanksystem mit Fokus aufs Internet. Kommen wir noch detailliert drauf. Und es ist eine sogenannte NoSQL-Datenbank. Den Begriff liest man in letzter Zeit auch häufiger. Meistens hat man dann so einen Vortrag mit so einem Typen, der in etwa so aussieht. Der hat dann aber meist das CouchDB-Buch so in der einen Hand oder ein Redis-Buch oder sonst was und erzählt dann so Sachen wie, das ist ganz neu, MySQL ist tot, Oracle ist tot und es ist sowieso schneller als alles auf der Welt. Sorry. Also es wird jetzt hier kein Anti-CouchDB-Vortrag, keine Sorge. Ich mag das Teil wirklich, aber nicht alles, was man hört, stimmt. Erstes Thema, neues Konzept. Nicht wirklich. Die Leute, die CouchDB entwickelt haben, haben vor, also der Kerncommitter oder der Hauptcommitter hat vor Lotus Notes entwickelt. Und Lotus Notes ist gar nicht mal so unähnlich CouchDB. Es ist auch eine dokumentenorientierte Datenbank. In vielen Details sind dann doch zum Glück Unterschiede da. Aber so der Grundansatz ist jetzt nicht so komplett neu. Wie es mit MySQL weitergeht, weiß keiner so genau. Das liegt jetzt aber weniger an CouchDB oder den NoSQL-Datenbanken, sondern eher daran, dass das Ganze jetzt irgendwie Oracle gehört. Müssen wir abwarten. CouchDB und andere NoSQL-Datenbanken sind im Allgemeinen kein identischer Ersatz für eine klassisch relationale Datenbank. Ich kann hier einfach ein Projekt nehmen, kann MySQL rausschmeißen und sagen, anstatt Postgres nehme ich jetzt zum Beispiel CouchDB und alles läuft. Das ist auch gar nicht Ziel der Aktion. Es gibt Anwendungsbereiche, da haben diese NoSQL-Datenbanken, speziell CouchDB, Vorteile. Es gibt auch Bereiche, da haben sie Nachteile. Und ich denke, ein Hauptziel dieses Vortrags ist, dass wenn ihr hier rauslauft, dass ihr zumindest eine Idee habt, bei einem anderen Projekt vielleicht, da könnte es Sinn machen, es einzusetzen und da lieber nicht. Ganz kurz gesagt, also man wird wahrscheinlich kein klassisches Warenwirtschaftssystem mit CouchDB als Datenhaltungssystem drunter machen. Es wäre technisch möglich, aber es ist nicht unbedingt sinnvoll. Das Thema mit ist schneller als, das liest man immer wieder gerne, wenn irgendeine neue Technik aufkommt, die ist schneller als. Das kommt drauf an. Man kann immer einen Test bauen, immer eine Messreihe bauen, wo MySQL langsamer oder schneller ist, Oracle langsamer oder schneller ist. Das ist, denke ich, nicht der Fokus, ist nicht rein Geschwindigkeit. Wir werden nachher sehen, dass NoSQL-Datenbanken, speziell CouchDB, für gewisse Anwendungen mit sehr, sehr hohen Nutzerzahlen eine sehr gute Lösung sein können. Das heißt aber nicht, dass sie unbedingt deswegen immer schneller sind. Kommen wir noch im Detail raus. Nur mal kurz die Buzzwords weg. NoSQL, was sind NoSQL-Datenbanken? Ich habe ja den klassischen Wikipedia-Eintrag, der ist jetzt wieder elend lang. Das ist auch wahrscheinlich nur so 2% von dem Eintrag. Aber die wichtigen Kernsachen habe ich mal unterstrichen. Es geht um nicht-relationale Datenspeicher. Wir kommen da alles nochmal im Detail drauf. Es ist also keine klassisch relationale Datenbank mit den Asset-Garantien. Es hat keine feste Tabellenstruktur. Jetzt wird es schon interessant. Eine klassische relationale Datenbank, da haben alle Datensätze einer Tabelle die gleiche Tabellenstruktur. Das ist hier nicht der Fall. Und man vermeidet Join-Operationen. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt auf den ersten Moment, weil eine Datenbank ohne Join, ja, klingt so ein bisschen nach einem Spielzeug. Es gibt zwei große Fraktionen, es gibt sehr viele NoSQL-Datenbanken, Graphendatenbanken etc., aber es gibt so zwei große Fraktionen, denke ich, im Moment. Das eine sind sogenannte Key-Value-Stores, das ist speziell Redis, React und MemcacheDB. Das ist nicht mit Memcached zu verwechseln. Memcached ist zunächst mal ein Caching-System und daraus gibt es quasi Persistenz MemcacheDB. Das sind weitestgehend Systeme, die Key-Value-Stores speichern, Hashtable, Dictionary, was man aus den gängigen Programmiersprachen kennt, und die sehr effizient und verteilt verfügbar machen. Und es gibt sogenannte Document-Stores, wo ich Dokumente ablege. Da sind die zwei bekanntesten Vertreter wahrscheinlich CouchDB und MongoDB. Der Typ, der das MongoDB hat, geschrieben hat, entschuldigt sich bei jedem Vortrag für den Namen. Warum überhaupt was Neues? Also man kann nicht sagen, okay, neue Sachen machen immer Spaß, aber das ist ja allein kein Wert, das ist ja allein kein Kriterium zu sagen, es ist neu, deswegen ist es besser. Man hat festgestellt, dass sehr viele, gerade Web-Anwendungen, häufig eher dokumentenorientiert arbeiten. Das heißt, ich habe häufig so Anwendungen wie Blogs, Wikis, Foren. Und wenn ich mir da so einen typischen Datensatz angucke, dann ist das nicht unbedingt sinnvoll, den in die dritte Normalform zu zerlegen. Ich kann es machen, aber tendenziell hat man wirklich ein Dokument vor sich, zum Beispiel einen Blog-Eintrag, der dann x Unterdokumente enthält, die zum Beispiel die Kommentare sind und vielleicht noch ein paar Tags dran hat, damit ich eine Tag-Wolke auf der rechten Seite habe. Aber die klassischen Gründe für eine normale relationale Datenbank sind ja, dass ich diese Änderungsanomalien verhindern will. Ich besetze eine Datenbank in die dritte Normalform, um zu verhindern, dass wenn ich einen Datensatz ändern muss, dass ich die Änderung durch 10.000 andere Datensätze durchschleifen muss. Das ist eine Änderungsanomalie. Das habe ich häufig bei solchen Webanwendungen nicht oder nur in sehr, sehr geringem Maßstab. Wann benennt man einen Tag um? Kommt schon mal vor vielleicht, aber es ist nicht der klassische Anwendungsfall in einem Blog. Außerdem habe ich bei Webanwendungen häufig eine sehr, sehr hohe Zahl von parallelen Lesern. Typischerweise habe ich wesentlich mehr Leser als Schreiber. Auch wenn es mitmacht, Web und Community etc. Man immer will, dass die Leute mitmachen, trotzdem ist die Zahl der Leser meistens potenziell und Potenzen höher als die der Schreiber. Und bei Webanwendungen habe ich das klassische Problem, dass ich sage, wenn wir das nicht zu Google bauen, und wer will das nicht, dann muss es natürlich voll verfügbar sein. Es muss schnell sein, überall auf der Welt. Und das sind Anforderungen, die sind, da versucht man jetzt verschiedene Lösungsansätze. CouchDB ist einer davon. Was macht jetzt CouchDB als einer der Vertreter von NoSQL interessant, nach meinem Ansicht? Es ist zunächst mal Open Source, das ist schon mal sympathisch. Es ist also frei, kostenfrei, es hat die GPL-Lizenz. Es gibt die Leute, die das entwickeln, haben eine Beratungsfirma gegründet und schreiben Bücher und finanzieren sich darüber. Haben jetzt auch gerade 2 Millionen Dollar Venture-Kapital bekommen, also scheint auch Interesse da zu sein. Apache-Lizenz, nicht GPL-Lizenz, Entschuldigung. Sie ist schemafrei, das hatte ich schon angedeutet gehabt. Es ist wirklich so, wenn ich zwei Datensätze habe in der gleichen Datenbank, früher hat man das Tabelle genannt, dann können die komplett verschiedene Struktur haben. Das macht nicht immer Sinn, aber potenziell kann es so sein, dass die Datensätze sich von der Struktur unterscheiden. Der Name CouchDB kommt jetzt nicht von diesem schönen roten Sofa, sondern als Kurzschreibweise Cluster of Unreliable Commodity Hardware, also diese Google-Idee zu sagen, ich nehme viel billige Rechner, schmeiße die irgendwie zusammen und sorge dafür, dass die wie ein großes System aussehen und verteile die Last auf diese. Wenn einer ausfällt, egal. Fallen 10 aus, auch egal. Sind ja immer noch 100 da. Billig und der Datenaustausch zwischen diesen Systemen erfolgt hoffentlich automatisch. Bei CouchDB ist das Thema Replikation. Jede moderne Datenbank kann Replikation, keine Frage. MySQL kann es, Oracle kann es, MS SQL Server kann es. Aber es ist bei den meisten Datenbanken später dazugekommen. Und das spürt man an vielen Datenbanksystemen. Also Die meisten MySQL-Administratoren sind nicht unbedingt begeistert von der Idee, eine Replikation einzurichten. Das hat schon seine Gründe. Es ist häufig auf dieses Thema draufgeflanscht nachher. Oracle ist auch nicht unbedingt was, was man mal eben am Wochenende sich einliest, wie man das Ganze konfiguriert. Entschuldigung. Der Unterschied bei CouchDB ist, die Replikation der Normalfall. Die ist im Grunde davon, man geht davon aus, dass man die Datenbank nicht nur einmal hat, sondern n-mal hat. Und es ist gleich von Anfang an so vorgesehen, dass man so arbeitet mit einer verteilten Datenbank, die sich automatisch repliziert, die fehlertolerant reagiert, weil sobald ich Daten verteile und ich schreibe in mehreren Datenbankinstanzen rein, habe ich ganz automatisch Konflikte. Das kann ich nicht verhindern. Da muss es irgendeinen Algorithmus geben, wie man das behebt und wie ich dabei keine Daten zerstöre. Kommen wir hoffentlich auch noch dazu, je nach Zeitlimit. Jedes Dokument in der CouchDB hat eine interne Versionierung. Das heißt, es gibt das Dokument potenziell nicht nur einmal, sondern n-mal. Und zwar jedes Mal, wenn ich das Dokument ändere, wird zunächst mal eine neue Version dieses Dokuments angelegt und quasi hinten an die Datenbank angehängt. Ich habe immer noch Möglichkeit, auf die älteren Versionen zuzugreifen. Nämlich genau das wird dann interessant, wenn ich, wenn ich Konflikte habe. Dann muss ich ja irgendwie auf alte Versionen zugreifen können. Ähnlich wie bei einem Versionskontrollsystem wie Subversion, wo ich ja auch Konflikte beim Check-in haben kann und irgendwie das auseinandersortieren muss, wer hat denn jetzt recht gehabt oder muss ich mischen. Es läuft so ziemlich auf allem. Linux, Unix, FreeBSD, OS X, weitere Betriebssysteme. Muss ja nicht alles in den Mund nehmen. Okay. Kurzer, ganz geschichtlicher Abriss. Die Entwicklung ist wie gesagt ein relativ neues System. April 2005, also noch nicht mal 5 Jahre. Wenn man vergleicht, Oracle ist 1977 angefangen, die ersten Versionen zu entstehen, ist schon ein leichter Unterschied. Starke Einflüsse durch Lotus Notes. Ich hatte ja erwähnt gehabt, der Kerncommitter war früher für Lotus Notes tätig. Merkt man auch irgendwo. Ursprünglich wurde das Ganze in C++ entwickelt. Dann ist man auf die interessante Sprache Erlang gewechselt. Die kannte ich bis vor kurzem auch noch nicht. Die stammt von der Firma Ericsson und war dazu da, kein Witz, um Telefonanlagen zu programmieren. Die ist extrem auf Parallelität ausgelegt. Es ist etwa so leicht, einen Fork zu machen, wie eine Variable zuzuweisen. Also Kern ist wirklich auf hohe Parallelität, auf Fehlertoleranz ist bei dieser Sprache gelegt. Ich bin kein Erlang-Experte, bitte keine Fragen zu Details. Man braucht es auch, um die Datenbank zu verwenden, nicht. Wenn man gerne erweitert, wenn man den Source Code lesen will, ist es nützlich, aber um sie zu verwenden, braucht man es nicht. Dann Schritt auf Schritt neue Versionen gekommen. 2006 hat man sich entschlossen, eine RESTful API aufzubauen. Zum Thema REST kommen wir gleich noch. 2006 hat man sich ebenfalls entschieden, als Transportkanal, ich muss ja irgendwie Results jetzt hin und her transportieren, Informationen hin und her zu machen, als Datenformat JSON zu verwenden. Das sind im Grunde JavaScript-Objekte, die serialisiert wurden. Und man verwendete JavaScript für Abfragen statt SQL, kommen wir auch noch zu. Seit 2007 gibt es eine Web-GUI dafür, das heißt, ich habe eine sehr angenehme Web-UI, über die ich die ganze Datenbank verwalten kann, bearbeiten kann etc. Das ist alles optional, macht den Einstieg leichter, einfach, dass ich eine GUI habe. IBM hat angefangen, das Ganze zu supporten, das heißt, die haben halt Mitarbeitern, die dort committed haben, Gehalt gezahlt und es ermöglicht, dass die da arbeiten und Weiterentwicklung machen. 2008 hat man für die Views, also für die Abfragemöglichkeiten, MapReduce eingeführt. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Das ist das, wo die meisten Leute am meisten Bauchschmerzen haben, wenn sie das erste Mal CouchDB sehen. Seit 2008 ist es ebenfalls auch ein Apache-Projekt. Aktueller Versionsstand 10.0.10.1. Wie so häufig, das veraltet schneller, als man die Folie malen kann. 0.11 ist im Anrollen. Es gibt schon die ersten Blog-Einträge, was es dazu gibt. So gesehen kann dieser Vortrag auch sehr schnell veralten. Alles, was ich hier zeige, ist mit 0.10.1 gemacht. Ich hatte erwähnt, dokumentenorientiert. Was heißt dokumentenorientiert? Wer noch nicht mit Lotus Notes gearbeitet hat, kurze Einführung. Ich habe bei einer klassischen Datenbank habe ich ja so die Hierarchie. Ich habe eine Datenbank, ich habe in der Datenbank möglicherweise noch verschiedene Schematas. Innerhalb von einem Schemata habe ich Tabellen, innerhalb von der Tabelle habe ich Zeilen. Das ist so der klassische Baumstruktur eigentlich einer Datenbank. Hier ist es anders. Hier sagt man einfach, eine Datenbank ist eine Menge von Dokumenten. Typischerweise eine Menge von Dokumenten, die ähnlich sind, sagen wir es mal so, oder die eine gleiche Struktur oder eine Menge von Dokumenten, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Ist jetzt etwas abstrakt, sorry. Ein Dokument ist zunächst mal einfach nur eine Menge von Feldwertpaaren, also sowas wie ein Dictionary eigentlich in den klassischen Programmiersprachen. Also einfach Name ist gleich Wert. Name ist einfach eine Zeichenkette, Wert kann ist ein Objekt. Das kann ein einzelner Wert sein, eine Zahl, eine Zeichenkette, ein Datum. Das kann aber auch ein Array sein. Das kann auch wieder ein ganzes Objekt selber rum wieder sein. Ich kann also so eine Art Baumstruktur darin aufbauen. Dass ich sage, ich habe ein Feld, Inhalt, ist wieder eine Hashtable. Felder sind nicht fix, wie gesagt, sondern je Dokument potenziell verschieden. Jedes Dokument hat einen eindeutigen Identifier. Den muss ich entweder setzen oder wird automatisch zugewiesen. Der muss eindeutig sein und jedes Dokument hat eine Version. Auch die wird automatisch zugewiesen und vom System verwaltet. Ich muss jetzt in einer Datenbank, die so aufgebaut ist, keine Nullwerte speichern wie in einer klassischen Datenbank. Wenn ich einfach ein Feld leer lassen will, ich schreibe das Feld einfach nicht rein. Es ist einfach in den Dokument nicht drin. Und die Dokumente sind alle selbstständig. Das heißt, ich habe keine Fremdschlüsselbeziehung, wie ich es bei einer klassischen normalisierten Datenbank habe. Das ist, ich habe einen Fremdschlüssel, der verweist auf einen anderen Datensatz. Niemand hindert mich natürlich, in ein solches Dokument ein Feld reinzumachen, was den Primärschlüssel eines anderen Dokuments enthält. Kann ich machen, wenn ich will. Ich programmiere ein bisschen am Sinn vorbei, aber freie Wahl. Nur die Datenbank wird nicht meckern, wenn ich da einen unsinnigen Wert eintrage. Es gibt also keine Foreign Key Constraints, die mir sagt, der Wert, den du da in den Fremdschlüssel eingetragen hast, da gibt es aber keinen Primärschlüssel für. Deswegen nehme ich den Datensatz nicht an. Gibt's nicht. Klingt alles so nach im ersten Moment, wenn man 20 Jahre SQL auf dem Buckel hat, nach unbrauchbar. Keine Sorge, ist es nicht. Ich hatte ja erwähnt, jedes Dokument hat eine Revisionsnummer. Das heißt, wenn ich eine Dokument modifiziere, also einen Datensatz auf Deutsch modifiziere, den Nachnamen ändere, dann wird eine neue Revision des gleichen Dokuments erstellt, wo halt dieser geänderte Wert drinsteht und das Ding kriegt eine neue Versionsnummer. Wenn ich Konflikte habe, die ich speziell bei Replikationen haben kann, dann gibt es einen Algorithmus, welcher gewinnt und welcher verliert. Ich komme aber immer noch auf die alten Dokumente drauf. Typischerweise ist es so, wenn ich jetzt eine Datenbank habe und da schreiben mehrere rein, dass es so funktioniert, dass ich sage, ich gebe immer die Versionsnummer mit, auf der ich gearbeitet habe. Ich habe auf Version 42 gearbeitet. Ändere was? Jemand parallel hat auch die Version 42 geladen, ändert auch was. Ich schreibe zurück, gebe dabei die 42 mit. Datenbank stellt fest, aha, der hat von 42 aus gearbeitet, in der Datenbank ist auch 42, hat sich nichts geändert, nehme ich an. Der Nächste schreibt, der schreibt aber auch noch die 42 hat in sich drin. In der Datenbank steht aber mittlerweile die 43. Dann sagt die Datenbank, tut mir leid, du kommst zu spät. Und nimmt den Datensatz nicht an. Das ist bei einer Datenbank ist das relativ primitiv zu lösen. Sobald ich Replikation habe, wird es ein bisschen komplizierter. Aber alte Versionen sind weiterhin da, wie gesagt. Man kann darauf zugreifen und kann zur Not da immer noch reparieren. Ja, RESTful, HTTP, API, JSON, diese ganzen netten Modewörter, die da gekommen sind. Klassisches Beispiel, wir arbeiten zurzeit an einer Anwendung für einen deutschen Konzern, dessen Namen ich jetzt nicht nennen darf. Da geht es darum, dass die Mitarbeiter dieses Konzerns und die Mitarbeiter von angeschlossenen Unternehmen über eine API abfragbar sind. Also eine Webseite gibt die Mitarbeiternummer ein und dann kommt der Mitarbeiter mit allen seinen Daten, natürlich intern, verschlüsselt, pipapo. Und es kommen seine Workplaces mit, also das heißt seine Arbeitsplätze. Manche Mitarbeiter in diesem Konzern haben mehrere Arbeitsplätze, einen in Nürnberg, einen in München, einen in Hamburg. Also auch eine Art Baumstruktur kommt damit. Der klassische Ansatz dieser Anwendung sieht wie folgt aus. Ich habe ein GUI-Framework, in dem Fall GWT, könnte auch JSF oder .NET sein oder was auch immer man will. Es ist eine Web-Anwendung, das heißt, ich habe irgendwo DOM-Elemente, habe ich auch. Ich habe Fachobjekte, weil ich habe irgendwo Fachlogik kodiert, das heißt, ich habe Fachobjekte, sowas wie Mitarbeiter, Arbeitsplatz, pipapo. Ich habe eine Geschäftslogik, die sich darum kümmert, die richtigen Daten zu liefern. Es soll später auch mal darüber geändert werden natürlich. Rechte etc. Ich habe dann noch so ein Data Access Object, das ist im Grunde so Transferobjekte zwischen Datenbank und Tabelle, zwischen Datenbank und den Objekten, Entschuldigung, der Geschäftslogik. Ich habe einen Objektmapper, zum Beispiel Hibernate, ich habe Resultsets, die Resultsets werden über das Netzwerk transportiert und ich habe Netzwerkpakete. Das ist unser komplettes Stack, den wir haben. Aber eigentlich wollte ich nur die Mitarbeiternummer eingeben und dann sehen, dass es der Herr Müller oder der Herr Meier ist. Weil, klingt ja alles ganz nett, nur diese ganzen Schichten müssen zueinander passen. Ich muss das alles konfigurieren. Und wenn wir jetzt mal dieses Beispiel nehmen von dieser Mitarbeiterabfrage, ist es viel generierter Code dabei, wenn ich GWT und sowas verwende, dann bin ich schon mal bei 1000 Zeilen Code angekommen. Ganz locker, nur für eine relativ primitive Aufgabe. Wie wäre es denn mit einer Zeile Code oder 10? Das fände ich angemessen. Also soll halt heißen, diese Enterprise Stacks sind ja für komplexe Anwendungen. Wenn ich die Software unserer Finanzämter neu baue, dann will ich sicherlich einen entsprechenden Stack haben, der eine getrennte Geschäftslogik hat, etc. pipapo. Aber wenn ich bei vielen Anwendungen ist es einfach zu kompliziert geworden, meiner Meinung nach. Und da gibt es, wie gesagt, den Versuch, das zu vereinfachen. Dazu kommt jetzt auch noch, dass in letzter Zeit wir sehr viel mit diesen Rich-Internet-Anwendungen zu tun haben. Wir haben Adobe Air, wir haben das Atlas oder Cappuccino Framework, das ist ein Objective-J to JavaScript-Compiler. Wir haben GWT, was effektiv ein Java zu JavaScript-Compiler ist. Wir haben jQuery als Aufsatz auf JavaScript, um JavaScript weniger schmerzhaft zu machen. Wir haben Google Gears, um Sachen lokal abzuspeichern und was jetzt demnächst durch HTML5 halt abgelöst wird. Also wenn man sich das so ansieht, das Webfrontend, das was im Browser läuft, wird eigentlich immer mächtiger zurzeit. Früher war es so, dass ich sage, da ist nur ein bisschen HTML und die ganze Logik ist auf der Serverseite. Das verschiebt sich momentan wieder stark Richtung Client eigentlich. Man muss ja nicht jede Mode mitmachen, aber ich stelle es einfach mal so fest, dass es viele aktuelle Webanwendungen, die entwickelt werden, solche Frameworks verwenden und dass dadurch eigentlich eine Verlagerung kommt und dass eigentlich die Serverseite oft wirklich nur noch ein Datenlieferant ist. Im Extremfall. Manchmal habe ich noch eine Geschäftslogik dazwischen. Aber oft ist es wirklich nur ein Datenlieferant. Bleibe ich durch die Buzzwords durch und dann sehen wir auch mal was. Noch ein paar Begriffe, damit wir auch wissen, wovon wir reden. Oder die Begriffe zumindest einordnen können. REST gibt es als Ansatz. Wir verwenden bei CouchDB, wenn man entwickelt, werden einfach sehr einfache Protokolle verwendet. Ich habe wenn ich eine normale Datenbank habe, einen Ingress-Server oder einen SQL-Server, dann hat er ein eigenes Protokoll, mit dem man sich unterhält. Das heißt, ich brauche einen Datenbanktreiber, der dieses Protokoll wieder kann. Im Fall von SQL-Server TDS zum Beispiel. Hier sagt man einfach, wir nehmen einfach was wir schon haben. Wir nehmen JSON als Format. Sehen wir gleich, wie das aussieht. Das ist im Grunde nichts weiter als eine XML, nicht untypische, aber nicht ganz so geschwätzige Textformat. Und als Transportmittel verwenden wir, um uns mit der Datenbank zu unterhalten, verwenden wir einfach HTTP. Warum? Ja, jeder kennt's. Eine Firewall weiß mit HTTP umzugehen. Ich kann bestehende Infrastruktur verwenden, um zum Beispiel Load Balancing zu machen. Wenn ich HTTP spreche, dann kann ich einen normalen Load Balancer nehmen, einen Reverse Proxy für Caching. Sobald ich auf HTTP spreche, wenn ich jetzt wieder irgendwie proprietäres Format habe und irgendeinen Port mache, dann muss ich ihn wieder freischalten, brauche wieder Treiber, etc., etc., etc. Deswegen Idee, einfach bekannte Formate nehmen. Und wenn es noch keine Implementierung, keine Bibliothek gibt, um mit der CouchDB zu arbeiten, in der Lieblingssprache, was auch immer ihr habt, ist ja kein Problem. Es gibt wirklich jede Programmiersprache zurzeit, hat irgendeine HTTP-Bibliothek, um HTTP-Pakete zu senden und zu empfangen und zu verarbeiten. Das heißt, man schreibt sich sowas in ein paar Minuten selber. Aber, wie gesagt, gibt es. Noch ein Keyword, JSON hatte ich ja gerade erwähnt gehabt. JSON ist ein leichtgewichtiges Format, das heißt, es ist etwas Ähnliches wie ein Textformat, ähnlich wie XML. Es ist menschlich lesbar, es ist also nicht wie ein Binärformat. Es ist sehr, sehr leicht zu parsen und es ist eigentlich nichts weiter als ein JavaScript-Objekt, das man toString gemacht hat. Das Schöne dabei ist, ich kann es auch umgekehrt machen. Ich kann diese Zeichenkette nehmen und kann einfach in JavaScript sagen, mach mir ein Objekt draus. Da gibt es zwei Methoden. Das eine ist für die Mutige, das ist die ich hier hingeschrieben habe. Ich mache einfach eval. Und hoffe, dass das Paket, was ich da entpacke, nur Daten enthält und keinen Programmcode. Ansonsten habe ich mir nämlich gerade eine schöne, wunderschöne Backdoor geöffnet. Oder ich nehme, bitteschön, also das ist die starke Empfehlung, einen direkten JSON-Parser. Unten ist einer angegeben. Geht es auch für alle denkbaren Programmiersprachen. JSON sieht zum Beispiel so aus. Also es ist einfach das hier als Anfang, Ende. Dass ich sage, ich habe hier wohl eine Hash-Table. Immer Name, Wert, Name, Wert, Name, Wert. Hier ist der Wert mal ein Array. Also das ist ein Hash T Table ist oder ein Dictionary. Je nach Programmiersprache erkenne ich an den geschweiften Klammern. Wenn ich die eckigen Klammern habe, dann weiß ich, es handelt sich um eine Auflistung und um Array. Das ist einfach JavaScript. Das Ding ist ein JSON, eine JSON-Dokument. Und wenn ich das in JavaScript deserialisiere, dann kriege ich ein Objekt, was plötzlich eine Eigenschaft First Name, Last Name, E-Mail und Web hat. Genauso in vielen anderen dynamischen Programmiersprachen kann ich einfach JSON nehmen, also in den Konstruktor reinwerfen und schon habe ich ein fertiges Objekt mit genau den Daten drin. Und das liefert mir die Datenbank. Das heißt, ich kriege von der Datenbank so ein Texthäppchen zurück und schmeiße das in meine Programmiersprache rein und schon ist das Objekt befüllt. Kein Hibernate mit XML und Pipapo. REST hatte ich erwähnt gehabt. Wir verwenden HTTP, um Pakete hin und her zu schicken. REST, wer kennt REST? Kurze Frage nochmal so. Ist ja. Okay, für die wenigen, die jetzt eingeschlafen sind und den Arm nicht gehoben haben. Idee dabei ist eigentlich, man hat die klassischen Quad-Operationen. Create, Wait, Update, Delete. Die ich mit Datensätzen mache. Erzeugen, lesen, aktualisieren, löschen, Listenansichten noch. Und die Idee dabei ist im Grunde zu sagen, ich nehme die HTTP-Verben, die es gibt, get, put, delete, und weise denen eine Bedeutung zu. Das heißt, mit get lese ich einen einzelnen Datensatz, mit post aktualisiere ich oder schreibe ich einen Datensatz, delete löscht. Das ist einfach nur ein Mapping. Okay, und das Schöne dabei ist, CouchDB kann ich, wenn ich will, nur mit REST bedienen. Jetzt die Frage, wie benutze ich REST? Also wie schicke ich jetzt mal kurz ein HTTP-Paket zusammen, ohne jetzt den Programmiereditor aufzuwerfen? Da gibt es die einfache Möglichkeit, dass ich sage, ich nehme einfach dieses nette Unix-Kommandozeilentool namens curl und da kann ich dann also Folgendes machen, dass ich sage curl-x get sagt einfach, ich schicke jetzt hier ein REST-Paket auf die Reise, ein HTTP-Paket auf die Reise, Entschuldigung, mit dem Verb get und das ist die Zieladresse. Curl ist das Tool, ist in jedem Unix enthalten oder man kann sich schnell nachinstallieren mit apt. Minus get legt das Verb fest. Das hier ist eigentlich nur der Server, mit dem ich spreche. Das hier ist der Port. Und hinten dran hänge ich denn ab, was will ich denn eigentlich wählen? Es ist ein get, also ich will irgendwas lesen. In dem Fall kann ich verraten, wenn ich das hier ausführe, dann liefert er mir eine Liste aller Datenbanken auf dem Server zurück. Kommen wir noch zu. Jetzt ganz kurz zwischen reingehauen. Wie komme ich überhaupt zu CouchDB, wenn ich nachher das so toll finde und es installieren möchte und ausprobieren möchte? Hier ist die Anleitung. Die Folien gibt es nachher natürlich dann auch auf der Webseite, die zu diesem Vortrag angegeben ist. Kann man auch auf der CouchDB-Seite selber natürlich alles nachsehen. Ist undramatisch. Die meisten Sachen dürften eh schon installiert sein auf den gängigen Linux- und Unix-Systemen. Allenfalls Erlang haben nicht so viele Leute drauf installiert. Ich brauche eine SSL-Bibliothek. Ich lade das CouchDB selber runter, entpacke das Ganze. Configure, make, kennt man ja alles als Unix-Freund. Legt mir noch einen User an, legt die Verzeichnisse an, weist den Verzeichnissen, wo die von CouchDB verwendet werden, entsprechend die Rechte zu. Kann, wenn ich will, hier optional noch auf den richtigen Knopf drücken und was sehen, dass ich dann noch das als Startup einrichte, dass es gleich beim Starten vom System mit hochgefahren wird. Und so, wenn ich hier angekommen bin oder das ausgelassen habe, dann kann ich hier eigentlich mal testen, ob das Ding funktioniert, nämlich dieses Ding explizit anwerfe und dann diesen Curl-Aufruf mache. Und wenn ich diesen Curl-Aufruf eingebe, dann sollte rauskommen CouchDB Welcome Versionsnummer. Das ist auch wieder ein JSON-Dokument, ne? Name, Wert, Name, Wert. Dann weiß ich, mein System läuft. Unter OS X hat der Jan Lennert, einer der Hauptcommitter, freundlicherweise so ein Rundum-Sorglos-Paket gemacht. Runterladen, doppelklicken, nur aufpassen, es gibt zwei verschiedene Versionen für 10.5 und 10.6. Wie immer unter OS X ist es so, dass die ganze Anwendung im Grunde, das Verzeichnis im Grunde wie ein Icon aussieht und dass die internen Verzeichnisstrukturen in diesem Icon im Paketinhalt enthalten sind. Ah, danke. Okay, wie lege ich eine neue Datenbank an? Also, ich mache jetzt die richtig faule Variante, wenn sie denn funktioniert. Hey, das ging auch in groß. Okay, also ich kann wirklich jetzt einfach Folgendes machen. Ich habe hier meine Oberfläche, die gerade Nickerchen macht und kann jetzt eigentlich dieses Curl-Kommando nehmen und einfach in meine Kommandozeile schmeißen. Da brauchen wir eine bisschen größere Schrift. Naja, vielleicht nicht ganz so groß. Das heißt, ich schmeiße dieses Kommando rein und schreibe hier, bei Kontext gibt es garantiert, das an. Also ich schicke jetzt wirklich ein HTTP-Paket auf die Reise. Ich lerne das nochmal mit dem Stift. Mit dem Put-Kommando. Das hier ist der Server, das ist der Port, auf dem der Server läuft, und schreibe einfach nur dahin, nur einen Test, und kriege wieder JSON zurück, was sonst? Einfach nur, okay, ist true. Also ist jetzt nicht so richtig gesprächig, der Gute. Aber ich kann hier in meine GUI tun, reingehen, einmal mal hin und her und sehe, da ist eine Datenbank angekommen. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich das am Kragen erwischt. Da ist eine Datenbank angekommen mit sensationellen 79 Bytes. Okay, das heißt, ich habe jetzt wirklich über eine Kommandozeile habe ich jetzt eine Datenbank angelegt. Jetzt kann man sich fragen, was habe ich davon, dass ich über eine Kommandozeile eine Datenbank anlege? So oft mache ich das nicht. Der Witz ist, was ich eigentlich zeigen will, man braucht diese GUI nicht. Die ist natürlich praktisch und angenehm, aber ich kann alles in dieser Datenbank über HTTP machen. Ob es eine Einrichtung einer Replikation ist, ob es Lesen, Schreiben von Datensätzen ist, ich kann alles über HTTP machen. Das heißt, ich kann von jeder Programmiersprache aus, die HTTP kann, komplett mit dieser Datenbank sprechen. Und das muss nicht unbedingt eine gängige Programmiersprache sein, das kann auch einfach nur JavaScript sein. Und JavaScript kann ich ja auch sehr, sehr leicht HTTP-Kommandos absetzen. Stichwort Ajax-Bibliotheken. Okay, zurück dazu. Also, ich habe jetzt hier eine Datenbank angelegt. Ich kann dann hier entsprechend diese Datenbank abrufen. Es gibt natürlich auch noch ein Kürzel. Wenn ich sage, wenn ich hier curl sage, minus x get, erstes Kommando, das ist der Default-Wert. Das heißt, den kann ich sowieso weglassen eigentlich. Aber sobald ich ein reines get-Kommando habe, kann ich auch einfach Folgendes machen, dass ich sage, ich nehme einfach diese Adresse, gehe in meinen Lieblingsbrowser, versuche die Adresse richtig zu tippen, 127.0.0.1, oh je, wie hieß die jetzt, nur ein Test, und sehe, dass der Browser mir schon direkt antwortet. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach nur diese URL aufgerufen und kriege dann schon zurück Informationen über die Datenbank. Wie heißt sie, wie viele Dokumente sind drin, wie viele gelöschte sind drin, etc., etc. Das ist noch nicht so richtig hilfreich, aber selbst das Abfragen geht alles über HTTP. So, das, was ich jetzt hier gesehen habe, was ich in der Kommandozeile gesehen hätte, war genau das, was ich jetzt auch im Browser gesehen habe. Okay, GUI, ich habe ja schon eine verwendet. Es ist so, sobald CouchDB läuft ja nun halt über HTTP. Das heißt, er muss ja sowieso HTTP-Pakete verarbeiten können. Deswegen haben sie auch gleich eine Web-GUI eingebaut. Die heißt Futon. Die rufe ich einfach auf, indem ich den gleichen Port aufrufe, mit dem ich mich die ganze Zeit unterhalte. Kann natürlich auch ein anderer sein. Und unterstrich Utils dranhänge. Alles, was unterstrich ist, ist Konvention, sind so interne Geschichten. Das heißt, ich kann jetzt wieder in meinen Browser gehen und tippe hier einfach unterstrich Utils ein. Lass das mal weg. Und sehe das, was ich im Grunde in diesem Client eben gesehen habe. Ich habe hier dann eine komplette Oberfläche, in der ich diese ganzen Schritte, die ich jetzt per HTTP mache, natürlich auch etwas komfortabler anstellen kann. Es gibt dann unter OS X gibt es doch diese Ein-Klick-Lösung, die ich schon erwähnt habe. Die Server enthält, die enthält auch gleich noch einen Client. Die sehen wir hier. Ist aber im Grunde identisch mit der Web-GUI. Das Schöne dabei ist hier, ich sehe auch immer, wenn ich jetzt hier irgendwelche Operationen mache, ich sehe mir jetzt irgendwie die Datenbank an, dann sehe ich hier unten, das ist jetzt ein bisschen ungeschickt, sehe ich die Kommandos, die dafür notwendig sind, das Ganze mit HTTP zu machen. Das heißt, das Ding macht ja in Wirklichkeit auch nichts weiter, als dass es sich diese Oberfläche, dass es sich per REST und JSON und HTTP mit der Datenbank unterhält. Und diese Kommandos, die das Ding so zwischendurch immer mal rausschickt, sehe ich hier unten. Also wenn ich irgendwas in der GUI mache und ich weiß, wie kriege ich das selber hin, per Direktaufruf, gucke ich einfach unten rein und sehe die Ergebnisse. Sehe das, was dazu nötig war, die Schritte. Okay, es gibt noch so etwa 374 halbfertige Tools. Jeder findet sich irgendwie, muss irgendwie jetzt einen Client zuschreiben. Ich habe nach meiner Erfahrung sind die eigentlich alle schlechter als diese eingebaute Webbrowser-Tool. Vielleicht schafft ja einer mal einen besseren zu schreiben, aber das Ding ist völlig ausreichend. Datensatz anlegen mache ich genauso. Auch wieder curl-x put diesmal. Ich gebe wieder, oh, das ist richtig blöd formatiert, Entschuldigung. Also ich gebe hier natürlich in einer Zeile an, einfach minus x put. Ich mache das jetzt nicht alles in der Konsole vor, sonst ist es wie letztes Mal bei einem Vortrag, da haben sie mich fast mit Gewalt von der Bühne geschleift, weil ich so stark überzogen habe. Das möchte ich dieses Mal vermeiden, zumindest die Gewalt. Okay, ich habe ja wieder ein Jahr, bis die blauen Flecken wieder weg sind. Ne? Okay. Also ich gebe einfach die Adresse an, ich gebe den Port an, ich gebe die Datenbank an, mit der ich sprechen will und ich schreibe einfach dahinter, wie der Datensatz heißen soll. Das ist diese ID, diese ominöse ID, von der ich gesprochen habe. Jeder Datensatz muss eine ID haben, die muss eindeutig sein. Sonst, wenn ich das zweimal die gleiche ID nochmal verwende, dann geht er davon aus, dass ich halt den anderen Datensatz meine, den es schon gibt. Ich muss den nicht angeben, aber in dem Fall gebe ich ihn hier an und hier hinten mit minus D kann ich noch so Parameter angeben. Und dann kommt zurück, okay, hat also wieder geklappt, wunderbar. Die ID des Datensatzes ist Hans Mustermann. Klar, ich habe es ja gesagt, er soll so heißen. Und er gibt mir so eine Ref, das ist die Versionsnummer. Die Versionsnummer vergibt er selber, der kann ich nicht drehen. Die wird einfach generiert. Die hat hier vorne so einen Zähler, der zählt immer hoch und da hinten irgendwas generiert. Das ist keine Ahnung, was da drin steht. Aber das Ding ist wichtig. Das ist also nicht nur die Zahl da vorne, sondern diese gesamte Zeichenkette ist quasi die Version des Dokuments. Wenn ich den laden will, den Datensatz, mache ich halt auch wieder einfach Contacts, gebe die ID an und wieder curl-x-get. Dieses Kommando kann ich natürlich dann genauso wieder in den Browser tun, weil ein Get-Kommando ist ja nichts weiter, was ein Browser macht. Der ruft ja normal so ein Get-Kommando auf, wenn ich nur L eingebe. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Ding hier nehme, letztes Demo, bevor ich dann damit irgendwie bin ich hier. Okay, dann macht sich der Browser direkt auf, das ist auch nicht verkehrt. Jetzt hoffe ich, dass es den Datensatz gibt, genau. Das heißt, ich kriege hier dann automatisch jetzt zurück. Man sieht hier, der Joe Mustermann hat schon ein paar mehr Änderungen hinter sich. In meiner Datenbank hat hier einen 4, hat auch diese kryptische Zeichenkette. Und dann hier wieder Name, Wertpaar. Joe Mustermann, E-Mail, Status hat er, ein Department hat er. So. Den gleichen kann ich mir natürlich jetzt in meiner Web-GUI auch angucken. Joe Mustermann, hier ist er, unser Freund. Bin in der richtigen Datenbank? Ich hoffe. Ja, also auch nur Version 4, Abteilung etc. Ich kann natürlich auch über diese Oberfläche auch editieren. Kann also, was weiß ich, jetzt hier irgendwie Zimmernummer, wo ich jedes Mal auf die Nase falle, dass die Zeichenketten hier JSON-Zeichenketten sein müssen. Das heißt, sie müssen irgendwie in Anführungszeichen sein, also wenn es wirklich Zeichenketten sind. Ich könnte jetzt hier aber auch sowas machen wie, keine Ahnung, zuständig Hobbys und sage, okay, der Mensch hat häufig mehr als ein Hobby und dann kann ich einfach ein Array eintragen. Also ich sage, keine Ahnung, Briefmarken, danke. Ein Bekannter hat immer das klassische Beispiel Schafe beim Betonieren in seinen Demos. Der Bekannte ist Mitglied der Grünen, das wollen wir uns nicht falsch verstehen. Okay, und jetzt sehe ich hier, der macht es auch gleich so eine schöne GUI rein. Okay, 0 ist Index 0, ist Briefmarken. Das ist das scharfe Einbetonieren. Ich muss das auch in jedem Demo unterbringen, wenn ich. Also es gibt keine Vorführung bei mir ohne scharfe Einbetonieren. Ja, im Ernst? Hilfe! Okay, ich kann löschen, ich kann ändern. Glaubt mir einfach. Das Demo von vorhin, wo ich gesagt habe, wir, meine Güte, das ging jetzt aber schnell. Jetzt kann ich wieder runtergehen. Das Demo von vorhin, wo ich sage, ich gebe eine Mitarbeiternummer ein und will die Daten sehen. Geht einfach in der GUI. Kein Backend. Ich gucke mal kurz in den Quelltext rein.
Ist das lesbar?
Nee, ne? Keine Chance. Also. Oh. Jetzt ist es ein bisschen groß. Okay. Nee, das ist das falsche Beispiel. Entschuldigung. Panik. Ja, danke. Start war es, okay. Okay, das Ganze, was wir gesehen haben, ich habe ja das Feld was ausgefüllt, habe auch wieder das Feld verlassen. Das war das hier unten, das ist HTML. Und dann kommt ein bisschen jQuery. Und eigentlich die gesamte Datenbankabfrage mit allem Pipapo ist das hier. Dass ich sage, ich baue eine URL auf, sage, das ist das IP-Adresse, Port, zur, Datenbank, gebe den Input aus diesem Feld da rein, das ist jQuery, einfach nur ein Zugriff auf den Feldinhalt. Und dann im Grunde, das ist ein AJAX-Aufruf, und dann wird im Grunde das Ergebnis ausgegeben, und zwar in der Zeile, die ich jetzt nicht sehe, und zwar hier. Das heißt, eigentlich habe ich hier so mit etwa 2 bis 3 Zeilen Code einen kompletten kleinen AJAX-Feld, das läuft per AJAX alles, ne? Webfrontend für meine Datenbank gemacht, statt der 1000 Zeilen Java-Code. Es ist nicht wirklich vergleichbar, es ist keine Security drin, etc. Aber man sieht, ich habe kein Backend, ich kann auf eine Datenbank zugreifen, nur aus HTML raus und JavaScript raus. Okay. Views. Ich habe hier diverse, was wir noch nicht gehabt haben, ist das Abfragen von Daten. Es gibt 2 Möglichkeiten, Daten abzufragen. Das eine ist, es gibt ein paar spezielle Views, die ich einfach ansprechen kann, All Docs, dann liefert er mir einfach alle Datensätze. Ich kann da verschiedene Kriterien angeben, ich muss das jetzt wirklich leider ein bisschen beschleunigen, aufsteigend, absteigend, Nutzdaten einfügen, nicht einfügen, zeigt mir maximal so und so viele Datensätze. Geht aber natürlich alles über HTTP. Replikation lasse ich komplett aus, Folien gibt es nachher, ist wirklich kein Hexenwerk. Ganz kurz, Werbeeinblendung. Läuft in richtig fetten Systemen. Läuft auf dem Handy. Es gibt eine Handy-Implementierung von der CouchDB auf irgendeinem Nokia. Es gibt aber auch bei der BBC ein System mit 32 Knoten, 150 Millionen Requests am Tag und 4 Milliarden Datenbankabfragen seit dem Sommer. Also es skaliert in viele Richtungen. Views laufen nach einem MapReduce-Verfahren. Das heißt, das ist der schwierigste Teil, das ist schade, dass ich jetzt das auf Tempo drücken muss. Die Idee dabei ist im Grunde, ich habe ja Dokumente in meiner Datenbank. Und MapReduce funktioniert so, ich definiere eine Map-Funktion zunächst mal. Diese Map-Funktion wird auf jeden Datensatz in der Datenbank angewendet. Einmal. Und das Ergebnis wird abgespeichert. Wenn sich das Dokument ändert oder es kommt ein neues Dokument dazu, dann wird diese Funktion wieder ausgeführt. Das ist im Grunde, also das Ergebnis wird quasi gecached. Diese Funktion wird auf jeden Datensatz der Datenbank angewendet und das Ergebnis ist immer ein Name-Wert-Paar. So kann sowas aussehen, so eine Funktion. Hier kommt das Dokument rein, ich mache irgendeine Bedingung und wenn die Bedingung erfüllt ist, dann wird das in diese Ergebnismenge aufgenommen und zwar über einen Schlüssel und einen Wert. Das könnte schon sowas sein wie hier unten, dass ich sage, ich habe eine Funktion. Wenn eine gewisse Bedingung erfüllt ist, dann nehme das in die Ergebnismenge auf. Und das ist der Key, das ist einfach die ID und irgendeine Zeichenkette, die ich ausgerechnet habe. Das heißt, ich habe am Schluss ein Name-Wert-Paar nach meiner Map-Funktion. Diese Keys sind nicht normale Dictionary-Keys. Die Keys dürfen doppelt vorkommen. Ich kann also in dieser Ergebnismenge, kann ich den Key auf der linken Seite kann ich mehrfach haben. Der darf auch null sein. Das ist also kein reiner Hash-Table, der rauskommt. Ich kann nach diesen Keys sortieren, ich kann filtern danach. Also wenn ich diese Funktion anwende, natürlich kann dieses Ergebnis dieser Funktion auch wieder eine URL abrufen, wie kann es anders sein, oder über Curl. Und ich kann darüber filtern. Das heißt, ich kann quasi hier Daten komprimieren und dann wieder über Curl abfragen. Demo schenke ich mir. Ist auch wirklich leicht zu machen. Und optional kann ich dann auf diese Funktion drauf, auf diese Map-Funktion drauf, nochmal eine Reduce-Funktion draufsetzen. Das heißt, er nimmt diese Name-Wertpaare und komprimiert die weitestgehenden Sinn. Das heißt, er summiert, zählt, sonstige Geschichten. Anders würde ich zum Beispiel irgendwelche Group-By-Funktionen ja nicht hinkriegen. Hier habe ich ein Beispiel, dass ich sage, ich habe hier die Map-Funktion, die einfach sagt, wenn das Department gesetzt ist, dann gibt mir als Ergebnismenge das Department und die Dokumenten-ID. Einfach irgendwas Eindeutiges zurück. Also ich habe dann Buchhaltung 42, Buchhaltung 43, Forschung 44, Forschung 45. Das liefert die Map-Funktion. Und auf diese Map-Funktion setze ich dann diese Reduce-Funktion drauf, die nichts weiter macht, als dass sie für jeden Wert vorne zählt, wie viele Werte hinten sind. Das heißt, Buchhaltung 2, glaube ich, wie viel ich jetzt genannt hatte, Forschung 3. Und das ist im Grunde, was ich jetzt hier gebaut habe, ist Select Department, Count 1 vom Context Group by Department. also eine Goodbye-Funktion in SQL gebaut. Mit MapReduce kann man eigentlich alles Wesentliche abbilden. Ich weiß, das ist im ersten Moment schwer zu verstehen und das dauert seine Zeit. Und wenn man 20 Jahre SQL gemacht hat oder bis jetzt nur SQL gemacht hat und nichts anderes, dann denkt man, das ist zunächst mal falsch, weil irgendwie es fühlt sich ungewohnt an, es fühlt sich strange an und manche Sachen sind auch mühsam damit, manche Sachen sind super elegant damit. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt eine Lösung für alles. ReReduce lasse ich aus. Um mit den gängigen Programmiersprachen zu arbeiten, muss ich natürlich jetzt nicht mit HTTP arbeiten. Ich kann es, es ist bei gängigen Programmiersprachen 2-3 Zeilen Code. Aber es gibt natürlich so Wrapper-Bibliotheken, die im Grunde dafür sorgen, dass meine Bibliothek, dass ich auf CouchDB zugreifen kann, als ob es eine normale Datenbank ist oder zumindest sehr einfach darauf zugreifen kann. Es gibt eine CouchRest-Bibliothek für die Leute, die gerne Ruby programmieren oder Python, gibt es auch eine entsprechende Bibliothek. Installiere ich einfach und habe dann plötzlich Datenbankobjekte und kann auf die ganz einfach zugreifen. Ich kann auch einfach in Ruby Folgendes machen, dass ich baue eine Hashtable auf oder Dictionary, wenn es aus einer anderen Sprache kommt, und schmeiße dieses Dictionary einfach gegen die Datenbank. Sag, speichere es ab. Ist ja egal, hat ja kein festes Schema. Er legt ein passendes Dokument an und ich kriege die ID und die Revisionsnummer zurück. Und wenn ich später dann auf das Ding zugreifen will, nehme ich einfach die ID und die Revisionsnummer und sage, gib mir die bitte. Im Grunde wie ein Primärschlüssel eigentlich. Ganz easy. Es gibt noch Simply Stored, das ist noch ein weiterer Wrapper, der dann auch teilweise so Relationen abbilden kann. Wenn man Java programmiert, dann gibt es die jCouchDB. Auch da habe ich dann im Grunde eine ähnliche Sache. Ich baue im Grunde ein Dictionary auf, eine Map, heißt das dann, HashMap, und kann die einfach in die Datenbank schmeißen und kann die jederzeit wieder lesen. Das sind einfach nur Wrapper, um diese Datenbank einfach und angenehm benutzbar zu machen. Wer noch nicht genug hat, es gibt mittlerweile reichlich Bücher. Das ist von den Hauptcommittern, den Autoren von CouchDB selber. Ist ein sehr gutes Buch. Ich mag das hier am liebsten. Ich kann nicht genau begründen, warum, aber irgendwie fand ich das besser und das kenne ich nicht. Keine Ahnung. Also kann ich auf jeden Fall beide wärmstens empfehlen. Die reichen für den Einstieg mehr als aus. Das kann man auch online lesen bei O'Reilly, zumindest noch, weil die machen das ja immer so, dass sie eine Beta-Phase von den Büchern haben. Und man kann das also momentan unter Open Book O'Reilly irgendwo lesen, sich auch runterladen und irgendwann werden sie es aber, glaube ich, mal davon runternehmen, soweit ich weiß. Okay, wer gerne mit neuen Technologien spielt, einfach bei mir melden. Egal aus welchem Grund. Wie viele Sekunden habe ich noch, bevor Gewalt angewendet wird? Eine Minute, okay. Dann Replikation noch. Das war das Letzte. Replikation ist sowas von trivial, dass das schmerzt wirklich jeden, der das mal in einer anderen Datenbank gemacht hat. Natürlich nehme ich wieder HTTP, was sonst, ne? Oder meine Web-Oberfläche. Ich sage einfach, hier ist die Quelldatenbank, hier ist die Zieldatenbank, mach, Punkt. Fertig, das Ding ist repliziert. Einmalig. Nicht dauerhaft zunächst mal. Das muss nicht auf dem gleichen Server sein. Ne? Da kann ich auch was reinschreiben, da kann ich eine beliebige HTTP-Adresse reinschreiben. Natürlich muss der Server das erlauben, muss offen sein, etc. Aber ich kann einfach zwischen verschiedenen beliebigen CouchDB-Systemen kann ich so Datenbanken hin und her replizieren. Ich kann auch sagen, mach es dauerhaft, schreibe einfach einen Parameter hinten dran. Und dann sorgt er selber dafür, dass diese Datenbanken synchron bleiben. Der Algorithmus ist hochgeheim oder hochkompliziert. Geheim ist er nicht, ist Open Source, ist klar. Ich habe nur zu faul, ihn nachzugucken. Aber für mich ist er kompliziert. Es funktioniert. Das ist das Wichtige. Und es kann zu Kollisionen kommen. Der Kollisionsauflösungsmechanismus ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich kann aber jederzeit feststellen, ob es zu Kollisionen geführt hat. Häufig setzt man CouchDB aber so ein, dass ich sage, ich habe ein System, in das ich reinschreibe, und 30 Systeme, die nur Lesezugriff erlauben. Das heißt, ich kann diese Kollision gar nicht kriegen. Ich habe ein System, was ich mit Daten anfüttere und der versorgt 30 Datenbanken, die gelesen wird und die dann halt irgendwelche Views zur Verfügung stellen, irgendwelche Sichten für die User, die eh nur lesen oder für Anwendungsbereich. Aber wie wir bei der BBC gesehen haben, man kann auch 32 Knoten haben, die alle Master sind. Wie die das machen. Das heißt, wenn in 32 verschiedene Knoten wird reingeschrieben und irgendwie kriegen die das Problem, das auseinandersortiert. Das ist irgendeine Mediendatenbank, die darüber betreiben. Hilfe, Foto. Okay, also, es ist wirklich einfach, Replikation damit. Das ist die Message. Fragen? Ich fange unten an, ja.
Ja, ist gut. Mich würde mal interessieren, weil Sie sagten, das ist eine Webdatenbank. Gibt es irgendwelche Unterstützung, was Information Retrieval angeht, also Suchfunktionen auf Texten, solche Sachen?
Ja, es gibt ein Projekt, was zum Beispiel Lucene im Grunde auf CouchDB draufsetzt, damit habe ich eine Volltextsuche.
Das ist ja spannend. Authentifizierung, gibt es da irgendwie was oder ist das einfach so, dass...
HTTP. Wir sprechen nur HTTP, das heißt, ich kann die üblichen HTTP-Mechanismen natürlich verwenden. Basic Authentication zum Beispiel.
Die dann in CouchDB implementiert sind oder muss ich was vorschalten?
Ja, der Webserver. Ich würde dann nur einen Webserver davor schalten, der sich darum kümmert. War bis jetzt aber nicht so mein Schwerpunkt. Ich hatte immer Intranet-Systeme. Ja?
Ich habe Bauchschmerzen, was die ID-Vergabe angeht. Bei den Kunden ist es bei REST gerade so, dass wenn ich das anlege, Kunde auf den Container mache, nicht an die ID vergeben werden. Also kann ich gar nicht sicherstellen, dass die ID sein wird.
Das macht der Server. Das stellt sicher, dass die eindeutig sind.
Ja,
okay, ich kann ihn explizit angeben, dabei kann ich eine Kollision bauen. Das ist korrekt. Das Problem, das würde dann aber beim Replizieren auffallen. Innerhalb einer Datenbank kann das Problem nicht auftreten, dann wird sie die Datenbank dagegen. Weil sie ja sagt, da kommt der zweite ID nochmal und die Version stimmt aber nicht. Die Version ist ja nicht nur eine Zahl, sondern das ist so eine lange Zeichenkette. Und bei der Replikation kann es theoretisch auftreten, dass zwei Leute in zwei verschiedene Datenbanken, die miteinander replizieren, reinschreiben. Jeder schreibt die ID fest rein und dann beim Replizieren stellt man fest, hoppla, Kollision. Und dann muss dieser Auflösungsmechanismus der Replikation, den ich jetzt auslasse, das geht wirklich in der Zeit nicht mehr, helfen. Aber ich komme immer an die Version noch ran. Aber meistens vergibt man sie nicht selber, sondern lässt das System es vergeben. Müsste eigentlich, ja. Bin ich jetzt gerade überfragt, ehrlich gesagt. Ich verwende ehrlich gesagt die Web. Okay, noch eine Frage? Ja, also ich kann als Values wieder Hashes nehmen. Also, ja. Ich würde jetzt nicht eine Zeichenkette JSON kodieren und wieder eine Zeichenkette reinpacken. Das würde ich nicht machen. Aber ich kann das wieder, das kann Baumstrukturen sein. Ja, ja. Einen noch? Ja, viele. Suchen Sie sich einen aus. Das Ding ist schnell und es kann speziell dadurch sehr schnell werden, dass man sehr viele Nodes aufbaut, die dann halt Last von den Systemen nehmen einfach, weil ich ja sehr leicht replizieren kann. Es gibt Beispiele, da war es schneller als eine gute MySQL-Datenbank, es gibt Beispiele, das ist weniger schnell als eine gute MySQL-Datenbank. Es nimmt sie nicht viel, würde ich sagen. Außer bei vielleicht Spezialfällen. Man kann immer ein Beispiel konstruieren, wo das Ding grottenlangsam ist. Und ich kann aber auch ein Beispiel konstruieren, wo das Ding 10-mal so schnell ist wie eine MySQL-Datenbank oder eine Oracle-Datenbank. Also MySQL hat ja solche Probleme, wenn ich massiv schreibe. Wenn ich wirklich sehr, sehr viele Leute habe, die massiv diese Datenbank mit Daten vollstopfen, dann kann ich ja sogar Leseblockaden bekommen, weil diese B-Trees dann immer wieder neu aufgebaut werden. Und dann, also da ist es sicherlich. Man kann Beispiele konstruieren, mit diesem Trick im Grunde man was erzeugt, was dann schneller wäre. Aber wie gesagt, es gibt so viele Statistiken, es hat mich nie in der Geschwindigkeit gestört. Minus eins?
Ganz ohne Gewalt.
Ja, okay. Ja. Weitere Fragen bin ich gerne zur Verfügung.